Guten Tag, mein Name ist Thomas Groß von der Chemsitzer Firma TG. Ich will Ihnen heute unser Open Source Projekt vorstellen, das wir LAX nennen. LAX wie Linux Administration Exchange, steht hier unten auch in der Ausstellung, neben den schönen großen Cluster-Server von Macware, der leider alle Blicke auf sich zieht und wir da wie ein Mauerblümchen daneben stehen. Ja. LAX ist unser Administrationskonzept, mit dem wir unsere, aber eben vor allen Dingen auch Kundennetzwerke verwalten und wie wir uns das denken und wie das vorangeht. Das möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Gut, LAX ist letzten Endes eine Sammlung von Werkzeugen für Administratoren für im Wesentlichen Linux-basierte Infrastruktur. Windows-Rechner können auch mit integriert werden, aber der Schwerpunkt ist schon Linux. Und wir haben dort ein Netzwerkverzeichnis und wir haben sehr viele Skripte, die dort etwas tun. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Das ist ein PDF, das ist keine PowerPoint. Ach, Hilfe, habe ich hier PowerPoint gesagt? Demo. Netzwerke werden komplexer, Dienste werden komplexer. Es gibt Dienste mit 590, steht hier, und 336 Konfigurationsoptionen. Aber wer schon mal OpenSSL angeguckt hat, das stellt alles in Schatten. Da gibt es ohne Ende Subkommandos und jedes Subkommando hat Optionen und Parameter. Ist ein Wahnsinn. Und es gibt immer mehr solche Dienste. Die werden alle über Textfiles wie im Linux-Umfeld konfiguriert. Das ist eine gute Sache, weil man eben relativ gut an Textfiles ran kann, alle Informationen dort findet, aber es ist auch komplex, weil Sie eben dort alles genau reinschreiben müssen. Tatsächlich brauchen Sie als Admin oftmals nur eine Untermenge von diesen endlos vielen Konfigurationsdateien und als Admin müssen Sie sich einen Plan machen, wie Sie sich das merken, welche der Optionen für Sie interessant sind und in welcher Reihenfolge sie wo eingetragen werden. Das nehmen Ihnen die Projekte nicht ab, ob Sie Apache konfigurieren oder Samba oder was auch immer. Da gibt es einen Dienst, einen Konfigurationsfiles und nur ganz wenige Dienste bieten auch einigermaßen Werkzeuge zur Konfiguration an. Eins zum Beispiel ist Samba mit SWOT und auch Postfix zum Beispiel, das Programm PostConf. Damit können Sie alle Konfigurationswerte setzen, aber Sie können am Ende auch bloß wieder 590 Konfigurationswerte setzen, was bedeutet, Sie ersparen sich die main.cf zu editieren, bedeutet aber, Sie müssen nicht genau wissen, was die Dinger machen. Ferner sind diese Admin-Werkzeuge, die es üblicherweise gibt, meistens auf Hosts fokussiert, das heißt, sie schalten sich auf den Host auf mit SSH im Allgemeinen. Und dort sind dann die Konfigurationswerkzeuge oder Tools installiert und die agieren dann genau lokal auf dem Host. Sie können sie zwar von Weitem verwenden, über HTTPS oder SSH, aber die müssen dort installiert sein und agieren dort lokal. Wir haben da einen anderen Ansatz gewählt. Wir wollen diese Probleme durch Aspekte wie ein Scripting-System, transparente Netzwerkoperationen und ein Netzwerkverzeichnis versuchen zu lösen oder wir adressieren zumindest die Probleme, sage ich mal dazu. Welche Konzepte liegen dem LAX-System zugrunde? Das wichtigste Konzept an für sich ist Scripting. Alle Administratoren im Linux-Umfeld oder im Unix-Umfeld auch die Skripten, alles was sie mehr als dreimal machen müssen, wird geskriptet. Dann müssen sie die Skripte irgendwo hinlegen, lange aufheben, pflegen. Sie werden sich wahrscheinlich Vorlagen machen, damit Sie die Skripte einigermaßen immer gleich schreiben. Also wir haben hier sozusagen eine Scripting-Mechanik drin, die auch mit Vorlagen arbeitet und die Skripte auch mit Hilfe einer Mini-Entwicklungsumgebung immer versucht, konsistent zu halten. Es ist immer eine Beschreibung drin. Es gibt Vorlagen für Python und für Bash und so weiter. Der Ansatz ist, dass diese Skripte kleine, in sich abgeschlossene Administrationsaufgaben erledigen sollen. Solche Sachen, die man im täglichen Betrieb brauchen könnte. Das könnte zum Beispiel für Samba sein, ein Share eintragen. in die EDC-SMB, EDC-Samba-SMB.conf. Oder wieder löschen oder listen, welche Shares es gibt. Ja. Das klingt für einen Linux-Admin simpel, aber für Leute, die zum Beispiel aus der Windows-Welt kommen, ist es relativ schwer, erstmal zu wissen, wo die Konfigurationsdateien sind, wie ich sie anfasse und sie dann auch noch interpretieren, denn die sind außerdem ja nicht gleich. Ferner sollten die Skripte in Modulen abgelegt werden. Wir haben ein Modulkonzept, sodass es sortiert ist. Ganz am Anfang hat man das nicht, aber irgendwann haben sie in einem Verzeichnis 250 Skripte drin. Das ist Unsinn, das funktioniert dann kaum mehr, dann haben sie keine Übersicht mehr. Also haben wir Module eingerichtet, wie für, sagen wir, Bind 9, und alle Skripte, die dazu gehören, liegen in dem Modul. Die Skripte sollen selbsterklärende Namen haben. Hier steht zum Beispiel Zert install OpenVPN, da könnte man einigermaßen daraus ableiten, was das Skript tut, nämlich ein Zertifikat auf dem OpenVPN-Server installieren. So stellen wir uns das vor, das ist dieser Debian-Stil, die Skripte immer mit Minus zu verbinden, dadurch kann man sie in der Bash mit Tab vervollständigen, das ist immer hilfreich, wenn Sie wissen wollen, was es zum Modul Zert, das ist ein Modul für Skripte gibt, geben Sie einen Zert Minus und machen einen Tab und dann kriegen Sie eine Liste von Skriptnamen. Die Skripte sollen auch möglichst wenig Parameter und Optionen verwenden. Also ich kann diese Programme nicht leiten, wenn Sie eingeben Programm minus minus help und dann haben Sie 3 Seiten Optionen. Die Skripte sollen das möglichst nicht tun. 1, 2, 3 Parameter, was es eben notwendig ist. Und manchmal, okay, muss man mehrere Optionen machen. Wir haben auch ein Programm vx minus install, da gibt es auch 8 oder 10 Optionen. Okay. Ja, es gibt Vorlagen und eine einfache Entwicklungsumgebung. Und hier ist mal so ein Bash-Skript drin. Da gibt es im Header einen Beschreibungsblock, den sollte man eben auch ausfüllen. Ja. Wenn man ad hoc immer mal schnell ein Skript schreibt, macht niemand irgendeine Beschreibung, garantiert nicht. Ja. Und deswegen Vorlagen, da steht es immer drin. Und wenn man das Skript geschrieben hat und nicht wegwirft am Ende, sollte man vielleicht auch den Header ausfüllen, denn der Header wird zum Beispiel in der Entwicklungsumgebung benutzt, da wird das Feld Function ausgelesen, sodass ich eine Kurzbeschreibung habe, was das Skript macht. Dann sollen immer die Übergabeparameter geprüft werden, die Sinnfälligkeit des Aufrufes, wenn man sich solche Skripte anguckt, bestehen zu 2/3 aus Prüfungen der Sinnfälligkeit und erst hier das eigentlich Interessante sozusagen ist dieser OpenSSL-Aufruf hier. Ja, dann tatsächlich in dem Fall, was war es? Zert Revoke, der also ein Zertifikat sperrt. Und dann wird etwa zum Schluss hier Zert CL New aufgerufen. Das ist ein Skript, das eine neue Sperrliste erzeugt und auch gleichzeitig noch auf den zugehörigen Server installiert. Wenn wir also ein Admin-Problem haben, überlegen wir, wie wir das mit Skripten lösen können und also mit Funktionalität lösen können, versuchen das in Skripte zu unterteilen und diese Skripte dann in Module zu packen und auf die Weise schicken wir sozusagen unser Admin-Know-how ins LUX rein. Das ist auch für uns selber wichtig und hilfreich, dass wir es nicht vergessen, ganz einfach. Dass man also Dinge, die man vor 3 Jahren gemacht hat, immer noch machen kann, nämlich indem man die Skripte von vor 3 Jahren aufruft. Ein weiterer Aspekt ist dienstbasierte Administration. Das heißt das, wir haben hier eine Netzwerkdatenbank, in der die Hosts, Geräte und Dienste beschrieben sind. Das muss man erfassen. Es gibt ein einfaches Scan-System, aber das erzeugt nur eine Vorschlagsliste. Die Admins müssen erfassen, was sie haben in ihrem Netz. Und die Skripte, die wir haben, sollen also auf einen Dienst operieren. Ich will also zum Beispiel sagen, tu etwas mit dem und dem Dienst und der Dienst befindet sich irgendwo im Netz. Und wo das sich befindet, geht aus dem DN-Namen des Dienstes hervor. Hier ist ein Beispiel für einen LDAP-DN-Name. Die Netzwerkdatenbank ist ein LDAP, kommen wir dann noch dazu. Und hier steht eben zum Beispiel der Host drin, auf dem dieser Dienst läuft. Das Skript kann also ermitteln, wo liegt der Dienst und operiert dann dort auf dem Host. Also ich muss auf dem Host nichts installieren. Ich muss dort nur einen OpenSSH-Zugang hin haben. Ich muss einen Autologin haben, ne, so mit dem Key hinterlegt. Ein Beispiel hier, Postfix Mail Queue List, ne, wird voraussichtlich die Mail Queue von dem Mail-Server auflisten und dann gebe ich dahinter den Service eben an, aber ich sage nicht auf dem und dem Server, sondern ich sage, ich will die Liste von dem und dem Dienst. Und ich könnte ja auch mehrere Mail-Server haben. Das ist, gibt's, hier, sind, hier unten sind ein Beispiel, gibt es auch eine Funktion, um aus der Mail-Queue eine Mail zu löschen oder mit Hilfe von regulären Ausdrücken in der Mail-Queue zu suchen. Sie kennen bestimmt auch schon mal Mail-Queues, in denen dann plötzlich 100 Einträge drin sind. Dieser dienstbasierte Ansatz bietet eine gewisse Unabhängigkeit von der Platzierung. Bei komplexeren Netzwerken kann es schon mal vorkommen, dass jemand sagt, auf welchen Rechner läuft denn eigentlich unser Mail-Server? Nach dem Motto, habe ich jetzt 3 Monate nicht mehr angefasst, ging immer. Und dann muss erst mal suchen, wo das ist. Natürlich hat man irgendwo, und wenn es eben eine Excel-Liste ist, aber dieser Ansatz bietet die Möglichkeit, sozusagen über ein Netzwerkverzeichnis auf die Netzwerkobjekte zuzugreifen. Ein weiterer Ansatz ist die distributionsunabhängige Konfiguration. Das ist recht schwierig. Das haben wir auch gerade erst angefangen. Wir verwenden sogenannte Servicetypen und dieser Servicetyp beschreibt einen Dienst, weil die Dienste bei den Distributionen nicht gleich sind. Wenn man sich mal die Apache oder die, auch besser die BIND-9-Konfiguration zwischen Debian und OpenSUSE an, da haben sie echt zu tun. Ja. Andere Konfigurationsfiles, die Datenbanken liegen woanders. Und in diesen Servicetypen wird also beschrieben, in welchen Dateien was liegt. Das heißt, wo muss ich zum Beispiel mit meinem Programm, sagen wir mal für BIND 9, eine Zone eintragen. Oder in welcher Datei wird dann die Zone selbst konfiguriert. In einigen speziellen Fällen kann auch das nicht ausreichen. Da sind einfach die Administrationsweisen zwischen den Distris zu stark unterschiedlich. Da muss ich vielleicht sogar verschiedene Skripte schreiben, weil die einfach verschieden funktionieren. Wir haben jetzt erst 3 Servicetypen bisher, aber wir setzen das jetzt fort und setzen das alles um auf Servicetypen. Der nächste Ansatz, den wir da haben, ist Administration zentralisieren. Administration nur vom persönlichen Arbeitsplatz des Admins aus ist schlecht. Ja, der ist in Urlaub, der wird krank, dessen Festplatte stürzt ab, Katastrophe, alle Programme nicht mehr da, keiner hat Login auf den Rechner. Wir verwenden einen zentralen Rechner, von dem aus diese Administration gemacht wird. Der LAX-Server, das muss kein gigantischer Rechner sein, also hier unten im Beispiel ist es ein Mini-IDX-Rechner, geht sogar auch. Auf diesem Rechner können sich die Administratoren auch mehrere über NX aufschalten und erhalten also einen konfigurierten KDE-Desktop. Von außen kann man es über OpenVPN machen. Für den Dienstleister ist es auch gut. Man schaltet sich sozusagen als Dienstleister auf die Administrationsoberfläche drauf oder auf das Administrationssystem drauf, das im Haus ebenfalls vorhanden ist. Sodass sie die gleichen, sag ich mal, Umgebungsbedingungen, die gleichen Daten zur Verfügung haben. Auf diesem LAX-Rechner läuft die Netzwerkdatenbank, das ist ein OpenLDAP. Auf diesem LAX-Rechner gibt es diverse Verzeichnisse und Dateien, wo die Skripte alle liegen. Die liegen also auf diesem Rechner und werden nicht im Netz verteilt. Und auf diesem Rechner sollen keine produktiven Dienste laufen. Also man könnte leicht auf die Idee kommen, da lege ich noch ein DHCP mit drauf, da frisst kein Brot. Aber das wollen wir nicht. Wenn der LAX-Rechner ausfällt, vom Netz gezogen, abgedatet wird oder was, passiert mit dem Intranet nichts. Ja. Fällt Monitoring aus, fällt Alarmierung aus und natürlich haben sie dann die Daten dann gerade nicht zur Verfügung, aber das Intranet wird sozusagen nicht beeinflusst davon. So sieht das Admin-Konzept als Bild aus, als ein zentraler Rechner, auf den ich mich von außen mit NX oder auch mit RDP Geht inzwischen auch. Bei OpenSUSE gibt es so ein Projekt Nomad, da kann man sich mit RDP Drive schalten. Drive schaltet, mehrere können auch mehrere gleichzeitig natürlich. Ist auch die Möglichkeit, Service-Desktops zu bauen, also Desktops, die zum Beispiel ein ganz bestimmtes Themenfeld adressieren. Und in einer Firma haben sie mehrere Admins, die müssen sich gegenseitig vertreten. Am Sonntagnachmittag ist der dran, der gerade vom Mail-Server keine Ahnung hat. Ja. Schaltet er sich auf den Service-Desktop drauf, da kann er wenigstens gucken, ob die Mail-Server laufen, ob die Rechner, auf denen die laufen, ob vielleicht Mails raus und reingehen. Solche Sachen kann er angucken, kann auch mal einen Restart von irgendwas machen, ohne wissen zu müssen, dass er dort sich mit SSH einloggt und EDC, Postfix, EDC, NED, Postfix, Restart aufrufen muss. Von dem LAX-Rechner aus gehen wir per SSH mit Auto-Login-Technik zu den Hosts. Für Windows haben wir dann OpenSSH-Paket, so eine selbst installierende Exe gebaut. Kann man verwenden, wenn man möchte. Oder wir können auch mit SNMP auf Rechner gehen und dort was auslesen. Macht man in einigen Fällen auch. Ja, das ist also das zentrale Administrationskonzept. Jetzt zur grafischen Administration. Wir verwenden ja den KDE Desktop als Admin-Portal und haben für eine Reihe von Linux-Diensten die üblichen Verdächtigen wie OpenVPN und Postfix und Apache etc. einfache grafische Admin-Werkzeuge gemacht, wie hier das zum Beispiel. Man kann mit diesen Admin-Werkzeugen mindestens immer die Dienste stoppen, starten und den Status ermitteln. Sie können mindestens immer auf alle Konfigurationsdateien zugreifen. Das heißt, Sie klicken hier unten auf so eine Konfigurationsdatei und dann geht die im Cate auf, also im Editor. Sie können auf die Logfiles zugreifen mit einem tl-f in der Konsole. Und Sie können auch mit diesem Icon hier unten rechts mit dem Dateimanager auf das entsprechende Verzeichnis zugreifen. Und hier oben rechts das schwarze Terminal sozusagen gibt Ihnen eine Root-Shell auf den Rechner, auf dem der Dienst jetzt läuft. Und Sie können dann also so agieren, als ob Sie mit SSH dort eingeloggt sind als Admin. In einem Fenster gucken Sie das Logfile an, im zweiten Fenster haben Sie einen Editor und im dritten starten Sie den Dienst neu und gucken, ob er dann funktioniert, wenn es ein Problem gibt. Also diese grundlegenden Techniken, wie Sie mit Diensten administrieren, haben wir immer. Und bei einigen Diensten können Sie auch über Formulare was einstellen. Beim Mail-Server zum Beispiel, wie groß die Mail-Packages sein dürfen, die da ankommen und solche Dinge. Auf diese Weise kann auch jemand, der jetzt sich jetzt mit den Linux-Diensten nicht so auskennt, wenigstens mal in Restart ausprobieren, ob vielleicht dann der Dienst nachher geht. Zum Visualisieren, wie machen wir das? Wir haben ja eine Netzwerkdatenbank und aus dieser Netzwerkdatenbank und deren Beschreibungen generieren wir Super-Caramba-Widgets. Das sind solche Widgets, die man Desktop legen kann und drauf rumschieben kann, platzieren kann. Zuordnen auf virtuelle Desktops kann man die. Und diese Widgets enthalten Zugriffsmöglichkeiten zu dem Objekt. Also hier rechts zum Beispiel, dieses, wo steht New Joomla, das Richtige ist der Host, der heißt New Joomla. Und unten drunter die bisschen runden, das sind die Dienste, die auf diesem Host laufen. Eins wäre der Webserver vermutlich und das andere die MySQL-Datenbank. Die grünen Punkte davor signalisieren Freude. Das linke ist eine Gruppe, zu Gruppen komme ich nochmal, die können Sie auf und wieder zublenden. Wenn Sie dort auf diesen grünen Stern klicken, dann blendet es alle Objekte, die zu der Gruppe gehört, auf. Die erscheinen dann auf dem Desktop und Sie auf das andere klicken, werden die wieder eingerollt. Dieser Gruppenstatus repräsentiert den Gesamtstatus der ganzen Gruppe, also aller Einzelnen. Und hier unten haben wir auch mal noch ein Textfeld angezeigt. Also wir können auch Text auf so ein Feld publizieren. In dem Fall zeigt das an, welcher Storage gerade der aktive in einem SAN-Verbund ist. Diese Widgets platzieren wir auf dem Desktop und der Admin kann die Dinge, die ihn interessieren, auf seinen Desktop legen. Das heißt, er loggt sich ein, kriegt den Desktop zu sehen, hat mehrere virtuelle Desktops und legt die Widgets, die ihn interessieren, gruppiert, meinetwegen auf dem ersten Desktop alles für Mail, auf dem zweiten Desktop alles zum VPN, auf dem dritten Desktop alles für eine bestimmte Anwendung und so weiter. Er kann auf den Desktop gehen und sieht, dass alle zusammengehörenden Sachen für diesen Aufgabenbereich vorhanden sind. Er sieht den Status und er kann sich gleich hin verbinden. Denn hier rechts ist das ein Pointer. Ist das ein Pointer? Ja, drehe ich nicht dran rum, dann fliegt da was runter. Hier rechts bei den Diensten, wenn Sie dort auf so einen Schlüssel drücken, kommt dann dieses Konfigurationswerkzeug hoch, das wir vorhin gesehen haben, aber eben natürlich zugeordnet auf den Dienst. Das ist die Visualisierung. Ja. Administration individualisieren. Die Admins können eigene Skripte hinterlegen. Wir haben eine Trennung zwischen dem, was das LAG-System liefert und das, was ein Admin sich selber macht. Da kann er dann eigene Sachen tun. Jeder Admin hat Probleme, die bei uns nicht drin sind, auf die wir gar nicht kommen würden. Das ist völlig klar. Kann also eigene Skripte hinterlegen und kann das Entwicklungssystem, aber das ist eine echte Übertreibung, Entwicklungssystem ist das nicht, kann er verwenden. Es gibt ein Admin-Portal, das könnte zum Beispiel so aussehen, wenn es geht, mit weniger roten Punkten. Er legt eben die Objekte, die ihn interessieren, auf den Desktop, vielleicht dann hier noch so eine Notiz dazu und findet sozusagen sein Netzwerk vor sich, wenn er sich einloggt. So, wie geht das jetzt im Hintergrund so ein bisschen voran? Das sind die Frontend-Sachen. Im Hintergrund haben wir also Module. Die Module haben eine feste Struktur, das ist eine Verzeichnisstruktur. Da gibt es also Dateien, die den Modul beschreiben. Und dann ist das Wichtigste das Unterverzeichnis API für Administration Programming Interface. Dort sind die Skripte drin. Wenn man eingeloggt ist, hat man eine Laufzeitumgebung und hat Zugriff zu all den Skripten, die in diesem Verzeichnis stehen. Wird über die Passwire gemacht. Es gibt eine Reihe von Modulen, hier sind ein paar, gibt noch mehr, in denen eben bestimmte Aufgabengebiete zusammengefasst sind. Die kennen Sie sicherlich, AIDA oder DHCP und so weiter. VX, der Modul für Xen-basierte Cluster, das haben wir ja unten ausgestellt. Die Netzwerkdatenbank ist ein OpenLDAP. Wir verwenden für das OpenLDAP ein eigenes Schema, damit man also nicht mit anderen Schemata und anderer Software, die eventuell auch läuft, in Konflikt kommt. Es gibt eine Reihe von Objektklassen, die wir definiert haben, für die eben Eigenschaften definiert sind und die dann erfasst werden können. Man kann auch auf die LDAP-Datenbank direkt zugreifen. Da haben wir auch ein Tool drin, GQ nennt sich das. Das ist eine grafische Oberfläche, da kann ich also durch den LDAP-Baum durchgehen und kann auch die einzelnen Objekte anfassen, die Daten ändern. Nicht nur auslesen, auch ändern. Man sieht hier mal, wie das aufgebaut ist. Also es gibt ein Oberelement LAX und dann wird als erstes eine Art Einrichtung oder Firma erzeugt. U ist gleich, also diese LDAP-Notation. Dann wird in der Firma ein Netzwerk erzeugt. In den Netzwerken werden Hosts erzeugt und unter den Hosts werden die Dienste erzeugt. Also diese Baumstruktur wird so angelegt. Ich kann mehrere Netze verwalten. Selbst wir in der Firma verwalten drei. Ein bisschen übertrieben, aber zwei Class-C-Netze. Eins fürs Büro und eins fürs Testnetz. Und das dritte, das ist unser Root-Server, der bei Hetzner steht. Der ist sozusagen auch im Netz, obwohl es nur ein einzelner Host ist. Aber den kann ich dort nicht aufnehmen. Und wenn ich dann dort entsprechend auf das Widget klicke, dann kriege ich eine SSH-Verbindung gleich zu dem Host da draus. Für die Verwaltung der Datenbank, das heißt das Eintragen von Objekten, das Löschen, das Auslisten, haben wir Skripte gemacht. Das geht ja am Ende alles irgendwie was mit LDAP Search und LDAP Delete, glaube ich, oder? So weiter, das sind solche Kommandos. Wir haben also Skripte gemacht, die Hosts eintragen und löschen und listen, Devices eintragen, Services eintragen. Und es gibt auch eine grafische Oberfläche dafür. Kommen wir dann gleich noch dazu. Wir haben ferner die Möglichkeit, Objekte zu gruppieren. Wozu soll das gut sein? Objekte, also solche eingetragene Netzwerkobjekte. Wir können also Hosts, Devices, Services und auch Gruppen gruppieren, also Gruppen in Gruppen, so was geht. Ich kann eine Gruppe dazu verwenden, um den gemeinsamen Status der Gruppe zu ermitteln. Also eine Gruppe aus 3 Rechnern, 2 Geräten und 15 Diensten zum Beispiel, kann ich einen gemeinsamen Status ermitteln, gehen die alle. Ja. Dann habe ich hier dieses Gruppen-Icon mit einem grünen Punkt davor und kann mich freuen. Die andere Möglichkeit für Gruppen ist, zur Verwendung von Gruppen sind Netzwerktransaktionen. Das müssen aber dann Hostgruppen sein, also zum Beispiel alle Hosts der Verwaltung. Wenn ich eine Gruppe Verwaltung bilde, dann kann ich mit denen was machen. Wir haben ein Transaktionssystem. Wenn Sie auf diese Rechner draufkommen mit SSH, können Sie sagen, ich mache jetzt mit allen Rechnern der Verwaltung irgendwas oder ich mache mit allen Linux-Servern in meinem Netz irgendwas. Ich gehe da drauf und rufe Uptime auf, das ist das einfachste Beispiel. Aber eingesetzt haben wir das bei einem Kunden mal, dass wir also Virenscans auf Windows-Rechnern gemacht haben, die also unabhängig vom Benutzer sein sollten. Da haben wir also dann ClamWin auf den Rechner installiert und übers Netz ClamWin aufgerufen, gibt es auch eine Kommandoschnittstelle. Und das müssen Sie eben mit, das wollte man dann nicht mit 300 Rechnern gleichzeitig machen, sondern das gruppenweise wird das durchgeschoben, die Gruppe, dieser Bereich, diese Abteilung und so weiter. Dafür brauchen Sie eine Gruppeneinteilung. Und es gibt dann auch eine sogenannte Gruppenarithmetik, also Sie können zu Gruppen zum Beispiel von einer bestimmten Gruppe 1 oder 2 Rechner aus abziehen, die Sie dort nicht verwenden wollen. Dann die Gruppe Verwaltung und der PC des Chefs soll aber nicht betroffen sein, also ziehen Sie den ab. Also, das können Sie statisch in der Gruppendefinition hinterlegen und man kann es auch bei jedem Aufruf hinterlegen. Und die Gruppendefinition können Sie durch Aufzählungen machen oder durch ein Skript generieren. Sie erzeugen also eine Gruppe alle Linux-Rechner über ein Skript, das ermittelt, welche Rechner alle Linux haben. Das steht in der Datenbank drin. Und das wird zur Laufzeit ausgewertet. Wenn Sie also heute 20 Linux-Rechner haben, diese Woche noch 3 installieren und rufen das Skript nächste Woche auf, dann ist die Gruppe 23 Elemente groß bei der nächsten Verwendung. Das ist ein Blick auf das Werkzeug zur Verwaltung der Netzwerkdatenbank. In dem Fall sind es Services. Also auf der rechten Seite kann ich die Eigenschaften der Services eintragen und auf der linken Seite werden die mir alle aufgelistet. Ich vergebe einen Service-Namen und sage, auf welchen Rechner der Service läuft und von welchem Typ er ist. Hier oben, das sind diese Service-Typen. Da haben wir also insgesamt jetzt vielleicht 20. Die volle Ausprägung, was ich vorhin erklärt habe mit diesen Service-Typen, haben wir erst jetzt 3. Aber hier für die grafische Oberfläche haben wir schon eine Reihe drin. Das heißt, wenn ich auf Apache 2 klicke, dann wird mir dieses Formular schon vorausgefüllt. Da steht also drin, wie starte ich in Apache, wie stoppe ich den und so weiter. Welche Ports hat dieser Dienst und so weiter. Dann gucken wir zu Netzwerkoperationen. Wir verwenden also OpenSSH Auto-Login-Kanäle zu den zu verwaltenden Rechnern. Das heißt, ich trage einen Rechner ein. Und dann schicke ich meinen Schlüssel dorthin. Die Schlüsselgenerierung wird gleich bei der LAX-Installation mitgemacht. Der steht dann zur Verfügung und kann also ins Netz verteilt werden, zu den verschiedenen Rechnern. Und dann gibt es Kommandos, die diese OpenSSH Auto-Login-Channels verwenden. Zum Beispiel das Kommando LAX-RUN würde also ein Kommando auf einem entfernten Rechner ausführen. LAX-RUN df-h Mail-Server heißt, führe df-h auf Mail-Server aus. Und das Ergebnis kriege ich aber hier bei mir auf dem Rechner zu sehen, auf dem LAX-Server zu sehen. Ein anderes Programm ist LAX-Login oder LAX-SCP. Im Hintergrund wird dort immer ein SSH-Root-at-IP gemacht. Also wir sind dann zum Beispiel auch nicht vom DNS abhängig, ne? Falls da nicht richtig konfiguriert ist oder nicht funktioniert, geht dann die Verbindung trotzdem. Das sind die wesentlichen grundlegenden Kommandos, um im Netz zu agieren. Jetzt gibt es drauf aufgesetzt das Transaktionssystem. Wir können 4 Sorten von Transaktionen ausführen. Es gibt den Transaktionsdaemon, der eine Transaktion anschiebt, überwacht und die Fertigstellung kontrolliert. Sie können also sagen, führe dieses Kommando auf die Gruppe so und so aus, das könnten 30 Rechner sein, und führe es remote parallel aus, das heißt auf den Rechnern und parallel ausgelöst. Sequenziell ausgelöst kann zum Beispiel den unangenehmen Effekt haben, dass der vierte Rechner hängen bleibt, warum auch immer, gibt es immer genug Gründe, und dann geht das, die Transaktion nicht weiter. Also deswegen auch parallel. Und es gibt ein Timeout. Sollen Sie sagen, okay, die Ausführung dauert vielleicht 3 Minuten, gehen wir noch eine Minute zu, machen Sie 4 Minuten Timeout, und nach 4 Minuten werden die, die nicht fertig geworden sind, abgebrochen. Sie bekommen am Ende eine Information, wie viele durchgelaufen sind, wie viele abgebrochen sind. Die Standardausgabe, der Standard-Error-Code von jeder einzelnen der Netzwerktransaktionen wird gespeichert und wird dann angezeigt, also kann angezeigt werden. Es kann jetzt also verwendet werden, um gleichartige Operationen mit und auf Rechnern auszuführen. Laufzeitumgebung, ja, mit Anmeldung am LAX-Server erhalten Sie eine Laufzeitumgebung, die den Zugriff auf die gesamte Skriptmenge bietet und die Ihnen auch in KDE 3, vorkonfigurierten KDE 3 noch, KDE 3 Desktop bietet. Sie müssen sich also nicht darum kümmern, in welchem Verzeichnis liegen jetzt diese Skripte, die sind also alle in der Passvariable drin. Es gibt nach der Erstinstallation, wo den Benutzer LAX, könnte man vor der Erstinstallation ändern, aber muss man eigentlich nicht. Und von dort aus können Sie weitere Administratoren einrichten, die zu der gleichen Gruppe gehören und dann die gleichen Rechte haben. Zurzeit haben alle Administratoren die gleichen Rechte. Dann gibt es eine Verzeichnisstruktur, wo Sie die Software finden nach der Installation. Also die Systemsoftware, sage ich jetzt, liegt in OptLAX, und die konkreten Dinge, die jetzt für die lokale Installationen da sind, liegen in varlib-lux. Das ist so das SUSE-Konzept. In varlib liegt bei SUSE das Variable zu den Applikationen. Ja, eine weitere Komponente ist das Monitoring. Wir haben einen einfachen Monitoring-Daemon drin, der mit Hilfe der Service-Beschreibungen, die wir ja haben, in der Lage ist, die Ressourcen zu prüfen. Sie müssen nicht alle prüfen. Sie können in der Datenbank eingeben, in welchem Intervall eine Ressource geprüft werden soll. Das wäre also ein Host oder ein Gerät, die werden mit Ping geprüft, und Netzwerkdienste werden, je nachdem wie man es angibt, mit einem speziellen Skript über einen Port oder über ein Init-Skript geprüft. In der Reihenfolge, also ein spezielles Skript, das können auch Nokia-Skripte sein übrigens, können Sie das verwenden. Unsere eigenen Skripte liefern die gleichen Return-Codes wie die Nokia-Skripte. Dann der Netzwerkport. Im Apache können Sie auf 80 prüfen, aber es gibt ja auch Dienste, die jetzt keinen Netzwerkport nach außen bieten. Und wenn Sie die prüfen wollen, müssen Sie vielleicht auf dem Rechner irgendwas machen. Also als drittes wird sozusagen ein lokales Testskript verwendet. Das kann meistens sowas wie EDC, INET, MySQL-Status sein, solche Dinge. Aber dieser Test dauert etwas länger, das ist übrigens die dritte Wahl, den Test zu machen. Können wir machen, weil wir ja die SSH-Autologins haben, können wir auf die Rechner und die Testskripte ausführen. Ja, in der Monitoring-Übersicht sehen Sie die Dienste, die dem Monitoring unterliegen, wie viel Restzeit bis zur nächsten Prüfung da ist und der Status und eventuell eine Fehlermeldung, wenn dort vorhanden. Und Sie können dann drauf gucken. Es gibt auch eine Historie, wenn also ein Dienst wieder geht nach einer Weile, können Sie gucken, da ging von dann bis dann nicht und geht er dann wieder. Sozusagen können Sie die Historie fortschreiben. Gespeichert wird das Ganze in der Postgres-Datenbank. Aufsetzend aufs Monitoring gibt es eine Alarmierung. Wenn ein Test schief geht von dem Dienst, dann ist es möglich, ein Alarmskript aufzurufen. Einen Satz von Alarmskripten bieten wir da an, haben wir drin. Zum Beispiel sowas wie Stopp, Start, Restart, Mail an den Admin, SMS an den Admin. Was haben wir noch? Eine Kombination von diesen Sachen. Ignorieren gibt es auch, genau. Ignorieren, Fehler. Und diese Alarme werden ebenfalls in der Alarmdatenbank eingetragen. Der Admin kann dort reingucken und kann dann die Alarme, wenn sie offen sind, noch manuell bearbeiten. Gegen dies und jenes nicht. Sie können auch versuchen, über spezielle Alarmskripte sozusagen eine automatische Reparatur von Problemen zu machen. Die einfachste Lösung davon ist ein Neustart von dem Dienst, in der Hoffnung, es klappt. Das machen wir, können wir machen, aber das machen wir nur einmal. Es hat ja meistens keinen Sinn, 18 Mal einen Dienst zu starten, wenn es beim zweiten Mal auch nicht ging. Deswegen nur einmal. Wenn das gelingt, würde ein offener Alarm auch gleich wieder geschlossen. Dann steht drin, dass das durch Alarmskript geschlossen worden ist. Der Admin könnte dann auf die Idee kommen, mal nachzugucken, warum denn das letztens mal runtergefallen ist. Man kann auch sagen, ging ja wieder, ist gut. Weiß nicht. Also an der Stelle sozusagen müssten die Admins ab und zu mal auf den Alarmdatenbank drauf gucken. So etwa würde die aussehen. Offene und geschlossene Alarme, und es gibt auch noch den Zustand in Bearbeitung. Also ein Admin kann den Alarm sagen, okay, ich bearbeite den jetzt und gucke nach, was da war, und kann dann selber manuell schließen. Ja, zu den Anwendungen. Wir haben einige Module im LAX, die sind, sag ich mal, eher rudimentär ausgeprägt, enthalten also nur relativ wenig Skripte. Einige enthalten viele Skripte und auch komplexe Anwendungen an für sich. Und eins davon, das ist hier diese Anwendung, der Zertifikate-Manager, mit dem wir X509-Zertifikate erzeugen, installieren können auf Diensten wie OpenVPN, Apache und Raccoon. Raccoon ist IPsec. Wir können dann auch Zertifikate verteilen, also wenn Sie einen OpenVPN-Server betreiben und 20, 30 Leute sollen, also per OpenVPN auf eine Ressource zugreifen, können Sie die Zertifikate per Mail verteilen oder sie auch rauskopieren und per Stick verteilen. Sie können die Zertifikate dann sperren, es wird automatisch eine Sperrliste generiert und auf dem VPN-Server installiert. Das ist also nach dem Sperren des Zertifikats ist 3 Sekunden später die Sperrliste auf dem entsprechenden Server, und dann ist das Zertifikat auch wirklich für den Server gesperrt. Der Admin hat eine gute Übersicht, welche Zertifikate er wann rausgegeben hat und wann die ablaufen, wenn er wieder also neue machen muss. Das kann man händisch nur schwer handeln, sowas. Das kann man wohl, aber die drunterliegenden Befehle, das sind diese besonders schrecklichen aus dem OpenSSL-Paket. Das will man also nicht allzu oft manuell machen. Das könnte man verwenden. Und eine andere Anwendung ist das Cluster-Management. Genau genommen Virtualisierungscluster-Management. Wir können Virtualisierungscluster in der Form eines ISCSI-SAN-Clusters, wie wir sie unten ausgestellt haben, in Form eines Active-Active-Clusters, zwei Rechner gekoppelt über DHBD und Heartbeat, und eines einzelnen Virtualisierungsservers, ist eigentlich kein Cluster, aber fällt in die Kategorie irgendwie mit rein. Diese drei Varianten können wir verwalten und können dort virtuelle Maschinen erzeugen, löschen, starten, stoppen, verschieben, Eigenschaften ändern, sichern, rücksichern. Sichern, rücksichern ist die gesamte Maschine. Ja, wird also komprimiert, weggeschickt auf einen Sicherungsserver und kann von dort wiedergeholt werden. Das Ganze mit Xen als Virtualisierungstechnik. Ja, und dies soll, denke ich, KVM auch nochmal uns antun. Kommen wir ja auch nicht mehr drum rum. Und eben mit verschiedenen Techniken im Hintergrund, meinetwegen ISCSI, DRBD, hier unten haben wir ein InfiniBand-Speichernetz jetzt da, geht super schnell, ist auch mal was Tolles. Und man kann damit also ganz gut ein Cluster managen, auf dem zig Virtualisierungsmaschinen laufen. Das Vorlagensystem ist nämlich vielleicht besonders interessant, also wenn Sie immer wieder mal eine Linux-Version installieren müssen, müssen Sie nicht jedes Mal eine CD einlegen, sondern Sie können von der Vorlage das kopieren. Dann wird nach der Kopie wird dann die Maschine geändert, Name geändert, IP-Adresse geändert, und dann können Sie die Maschine starten. Vorlagen gibt es auch für Windows auf Basis von SysPrep. Dann wird die SysPrep-INI geändert in der Maschine, und dann starten Sie die, und beim ersten Start macht die ja so eine Identifikation, und wenn die Maschine gestartet ist, ist sie also auch schon im Netz und funktioniert mit IP. Cluster Management. Ja, das war der Überblick übers LAX. Und jetzt können wir mal versuchen, auf den Server uns zu verbinden. Ich probiere jetzt mal, ob ich bei uns ins Büro komme. Also die VPN-Verbindung haben wir schon mal, das ist nicht schlecht. Also jetzt bin ich Administrator, sitze in Mallorca und gucke, ob in meinem Büro alles noch funktioniert. Nee. Irgendwie nicht das Richtige. Mal sehen, ob wir einigermaßen drauf kommen. Es wird ein bisschen zäh gehen, aber prinzipiell müsste es eigentlich funktionieren.
In der Zwischenzeit können wir ja schon mal Fragerunde starten. Gibt es denn Fragen?
Das war nicht gut. Warum geht das denn? Ja, haben Sie noch Fragen? Können wir in der Zwischenzeit schon mal anfangen? Ich versuche da mal ein paar.
Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Wir brauchen immer das Mikrofon dazu.
Seht es richtig? Wer auf dem LAX-Server ist, ist Herr über alle Server.
Ja. Den Zugang zum LAX-Server haben nur Administratoren. Und wenn sie dem jemand geben, hat er gewonnen. Ist vorbei. Ja. Ja, ja, das ist natürlich so. Sie müssen ja auf die Rechner draufkommen, Sie müssen es irgendwo hinterlegt haben. Und das stimmt natürlich. Andere Fragen noch? Ich versuche dabei mal. Wir loggen uns einmal mit root.ip ein.
Zumindest in Richtung Netzwerkverwaltung, Router, Switches, Verkabelung, ist keine Verwaltung vorgesehen in dem?
Nee, also wir können natürlich Switches mit SNMP abfragen und sowas, aber eine richtige Netzwerkverwaltung, dass man Router und Switches konfiguriert, meinen Sie sowas? Nee, das haben wir nicht drin.
Okay.
Wenn wir verstehen Netzwerkverwaltung unter Hosts, Dienste, Geräte, die da laufen. Ich probiere mich nochmal hier drauf zu stellen. Mal sehen. Okay. Das läuft jetzt also bei uns im Büro auch auf einer virtuellen Maschine, was wir jetzt hier sehen. So überragend schnell ist es, ne? Jetzt kommen hier so ein paar Ausschriften, das ist nichts zu sagen, geh weg. Und ich kann ja mal versuchen, sehen, es geht sogar ganz gut. Das ist jetzt die Netzwerkdatenbank. Ich kann hier zwischen verschiedenen Netzen, die wir dort jetzt in der Verwaltung haben, umschalten. Das wäre halt jetzt das Büronetz. Und Sie sehen, also ich klicke hier auf den Rechner, sehe, ist es online und ich klicke hier drauf und bekomme jetzt eine Root-Shell auf den Rechner. Die IP-Adressliste habe ich da, MAC-Adressen. Ich habe eine Beschreibung, wenn ich sie hinterlege. Das sind nicht so viele, könnte man sich vielleicht noch merken. Aber es gibt ein paar Kunden von uns, die haben so richtig viele und die können sich das nicht mehr merken. Ich kann Geräte extra in einer Extraliste haben. Haben wir wenig. Wir haben also nur, das ist ein Print-Server. Ja, aber manche Kunden haben massig Print-Server rumstehen oder Drucker mit Netzwerkanschluss. Und Dienste wäre jetzt sowas. Wenn ich jetzt hier auf den Mail-Server-Dienst klicke, der ist also auch an. Wie hat er das rausgekriegt, dass er an ist? Und hier steht Port 25, also wird ein Netcat auf Port 25 gemacht auf diesen Rechner. Und dann wissen wir also, dass der an ist. Und ich kann den jetzt hier auch konfigurieren. Das ist jetzt so ein einfaches Werkzeug, um den Dienst zu konfigurieren. Ich könnte den jetzt stoppen und starten, das will ich nicht machen. Das ist wirklich unser Mail-Server. Also sitzt niemand im Büro, es würde jetzt niemand rumschreien. Aber jetzt kann ich hier auf die Konfigurationsdateien zugreifen und etwa hier meinetwegen die Main-CF laden. Wie geht das jetzt? Das geht über Fish. Fish ist ein KDE-Protokoll und tunnelt sozusagen jetzt den File-IO durch SSH. Ja, also das ist jetzt über SSH getunnelt. Dadurch kann ich das auch raus ins Internet machen, zu irgendeinem Server. und kann jetzt hier die Datei bearbeiten, direkt bearbeiten, wie ich das als Admin, wenn ich mich auf den Rechner draufschalte und mit VI mache, auch machen würde. Kann andere Dinge holen, kann die Mail-Queue mal abfragen, es sind keine drin. Kann ja mal auf dem Rechner bei Hetzner gucken. Das ist unser Internet-Server. Da sind bestimmt welche drin. Ich kann das hier jetzt auch da macht er gerade im Hintergrund noch irgendwelche Status-Skripte. Ich vermute, dass hier Mails in der Queue sind. Mal gucken. Also jetzt kriege ich auch hier eine SSH-Shell auf den Rechner, der in Nürnberg irgendwo in einem Rechenzentrum steht. Und kann mir hier vielleicht mal die Mail-Queue holen von dort. Ja, da gibt es eine Mail-Queue. Weil der Mail-Server wird unentwegt bombardiert von interessanten Leuten, die uns ständig Mails zustellen wollen. Und da bleiben immer mal eine Weile welche in der Mail-Queue hängen. Ich könnte jetzt also welche hernehmen. Das ist lauter Mist, das ist lauter Müll. Ich könnte die also jetzt herlöschen und löschen, aber die fliegen noch eine Weile sowieso weg. Also ich komme relativ leicht an diese Dienste und an diese Hosts rein. Und wenn ich sehr viele Rechner und sehr viele Dienste zu verwalten habe, ist es gar nicht so einfach, sich dort durchzufinden und auch immer alles parat zu haben, schnell parat zu haben. Vielleicht noch mal kurz auf die Gruppenverwaltung zu gucken. Das sind ja die Gruppe aller Linux-Maschinen. Die werden zum Beispiel durch ein Skript generiert. Das hier ist das. Wo ist das? Das hier generiert das praktisch diese Gruppe. Und ich könnte jetzt auf die Gruppe, das heißt auf alle Hosts dieser Gruppe, eine Transaktion loslassen. Könnte mit denen was machen. Dort was installieren vielleicht oder ein System-Update anschieben oder was auch immer. Das sind Gruppen. Oder das hier zum Beispiel ist das Cluster. Unser Testcluster bestehend aus zwei Cluster-Servern und zwei SAN-Servern, also Storage-Servern. Und das SAN-CL, das ist dann bloß die Maschine, die sozusagen das Cluster, den Storage-Cluster gemeinsam repräsentiert. Das kann ich also hier an die Dinge hier anfassen. Wenn ich einen neuen Service erzeugen will, kein angegeben, also ich habe keinen Service-Type ausgewählt. Also wenn ich jetzt einen neuen Service vom Typ Apache 2 erzeugen will, sehen Sie, dann wird mir hier das vorausgefüllt, wie ein Apache-Service aussieht. Das ist jetzt auf OpenSUSE noch zugeschnitten. Das könnte vielleicht für Debian geringfügig anders aussehen oder für Red Hat, weil dort die Init-Skripte anders heißen oder anders liegen. Sollten normalerweise alle in EDC Init D liegen, aber ungefähr so. Wenn ich mir jetzt mal hier etwa haben wir denn, hier ist der, das ist freier Speicherplatz im Moment. Das ist der Apache-Server bei uns im Büro. Und ich habe hier auch ein Service-Programm zugeordnet, also ein kleines Programm, mit dem ich mich an den Dienst verbinden kann. Bei einem Apache ist das nicht schwer, das ist ein Webbrowser. Und dem übergebe ich jetzt hier die IP. Das heißt, ich drücke hier drauf und kriege jetzt hier Conquero mit der IP. Ich kann jetzt so ein Objekt, das also ein Dienst, das kann ich mir jetzt auf den Desktop legen, indem ich hier unten einfach mal auf Desktop drücke und dann generiert es mir so ein Super-Caramba-Widget. Das sind die, die kann ich jetzt platzieren, wo ich hin platziert haben möchte. Zeigt mir hier vorne den Status an. Zeigt hier mit einem Doppelklick, solange das nicht festgestellt ist, ich kann das feststellen auf dem Desktop, zeigt es mir mit einem Doppelklick, wenn ich es richtig mache. Ah ja. Ruft es das Service-Programm auf, ist ja hier auch wieder dieser Webbrowser. Und hier ruft es mir mit dem Service, mit dem Doppelklick, das entsprechende Konfigurationsprogramm auf. Also ich sehe den Dienst auf dem Desktop, kann sofort hin, kann ihn konfigurieren und kann auch, wenn vorhanden, ein Client-Programm aufrufen, mit dem ich mich dorthin connecte. dann kann ich diesen Dienst natürlich auf den Desktop zuordnen, also zum Beispiel auf den Desktop 1 legen, so. Dann ist er hier weg, ich bin auf dem Desktop 2, der Desktop 1 ist hier oben, der liegt hier. Ich kann mal als Admin, also über die verschiedenen virtuellen Desktops jetzt meine Netzwerkressourcen sortieren, schalte mich auf den Desktop auf und finde dann alle, die dort vorkommen. Ich habe hier hinten zum Beispiel, nö, doch, hier habe ich ein bisschen was vom Cluster hingelegt. Das ist ein Hintergrundbild nur, aber hier etwa ist der Cluster-Server mit verschiedenen Informationen. Wenn ich etwa hier doppelklicke, gibt es mir eine Information über den Cluster-Server aus. Da steht ja oben drin, also verschiedene Ausgaben, ne? Full Qualified Host nehmen, Kernel, wie viele CPUs, wie viel Speicher, Filesysteme, Mount Points, Netzwerkschnittstellen. Ja. Kann sein, dass ich das mit der Zeit vergesse. Oder ich kann hier sogar mit einem Doppelklick einen Conquero drauf machen. Hier sieht man es auch. Steht, ah, nee, sieht man nicht. Fish, ja, macht also Fish, root at IP. Ich habe also jetzt einen Conquero über SSH getunnelt, einen File Manager dort auf dem Rechner drauf. Oder hier, das ist allerdings natürlich auf eine bekannte Distribution zugeschnitten, das ist Yast. Ich rufe also jetzt Yast über einen SSH-Tunnel direkt auf. Wir rufen jetzt nicht das grafische Yast auf, vielleicht haben Sie das ja gar nicht installiert, oder Sie drücken hier drauf und haben eine SSH-Shell. Ja. Ist die Zeit rum?
Ja, so fast. Also so wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich beim Referenten für die umfangreichen Informationen zum Lachsbaukasten.
Danke.
Und würde jetzt so gerne nochmal die Chance geben, tatsächlich die letzten Fragen zu stellen. Dankeschön.
Danke.